SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Lesenswert-Quartett. Zum ersten Mal aus dem E-Werk in Baden-Baden, wenn auch pandemiebedingt noch ohne Publikum. Zu unserem literarischen Quartett gehören als feste Mitglieder Insa Wilke, freie Kritikerin aus Berlin. Der zweite feste Mitstreiter ist Itschomar Mangold vom Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg. Und ganz besonders herzlich darf ich begrüßen als Gast die sehr erfolgreiche Schriftstellerin und Professorin am Lehrstuhl, das hat einen ganz besonders schönen Namen, für deutsche Verskunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, Ines Geipel, im letzten Jahr ausgezeichnet mit dem Lessing-Preis für Kritik. Ines Geipel, die Leipziger Buchmesse, ein Fixpunkt im literarischen Leben dieses Landes, wurde erst verschoben und fällt nun ganz aus. Welche Bedeutung hat das in Ihren Augen?
Na gut, Leipzig ist natürlich im Frühjahr eine fixe Größe für jeden, der mit Literatur zu tun hat, aber natürlich eben gerade auch für Ostdeutschland. Ja? Also dieses junge Publikum, das da kommt und das ja, Begegnung hat mit den Literaten, das ist ja die Stärke dieser Messe, dass vor allen Dingen viele Autorinnen und Autoren da sind. Und dass das jetzt zum zweiten Mal fehlt, ist bitter.
Ja. Insa Wilke, was können denn da virtuelle Veranstaltungen auffangen davon?
Naja, wahrscheinlich schon ein bisschen dafür sorgen, dass es ein bisschen Trubel um Bücher herum gibt. Aber eben genau diese Präsenz, die Begegnung. Auch ich mag in Leipzig so sehr gern die Manga-Kids. Manche regen sich ja darüber auf, aber ich finde es ganz toll, dass die sich diesen Ort angeeignet haben und einfach wissen, die Buchmesse ist wichtig für unsere Stadt und das ist auch unser Ort. Ich finde das sehr schön und ich mag auch die ganze Ausrichtung dieser Messe, der Blick nach Osteuropa, immer wieder die politischen Akzente, die die setzen. Ich finde, die haben im Hintergrund ein sehr gutes Team und insofern, mir tut es schon leid, dass jetzt zum zweiten Mal die Leipziger Messe ausfällt.
Na, als Kölner ist mir natürlich jede Form von Karneval willkommen, aber schon mal, Mangold, wie geht's denn Ihnen? Ist das wirklich ein Schlag ins Kontor für das literarische Leben hierzulande, der Verzicht auf Leipzig?
Nein, das glaube ich nicht, aber ich bin in meinen Urteilen auch immer ein bisschen erbarmungslos. Aber ich bin überzeugt, es ist so eine gute, starke Tradition, die wird selbstverständlich fortgesetzt, auch wenn sie 2 Jahre ausgesetzt hat. Und wir leben nun mal jetzt gerade in einer absoluten Ausnahmesituation. Jede Branche wird ihre eigenen Heiligkeiten und Feierlichkeiten haben, auf die sie verzichten muss. Mei, da müssen wir uns jetzt nach der Decke strecken. Ich glaube, anders als es mir vielleicht in den ersten 3, 4 Monaten letztes Jahr erging, muss ich sagen, habe ich mittlerweile ziemliches Zutrauen gefasst, wie viel man über digitale Formate tatsächlich jetzt als Lesungsersatz oder als Podiumsdiskussionsersatz leisten und schaffen kann. Man ist am Anfang immer noch so ein bisschen irritiert, wenn man auf die Zahlen schaut, weil man denkt, jetzt sei man im Internet und es sind aber nur 200 Leute zugeschaltet. Aber bei den meisten Lesungen, ob in Leipzig oder sonst wo, sitzen im Publikum in der Regel, wenn es glücklich läuft, 120 Leute. Das heißt, an sich erreicht man viele Leute übers Netz und ich habe auch das Gefühl, dass die ganzen Schriftsteller und Podiumsreisenden es mittlerweile auch zu schätzen wissen, dass sie nicht mehr so viele Stunden in den Zügen sitzen, sondern gewissermaßen vom heimischen Sofa zum Schreibtisch rüber wechseln und schon ihr Publikum erreichen.
Das stimmt, aber ich glaube, es hat sich noch mehr die Spaltung aufgetan. Einige, die dann tatsächlich viel Publikum erreichen und andere, die gar nicht mehr auftauchen. Ich kenne einfach viele Autorinnen und Autoren, die eben nicht dann 200 Leute zugeschaltet haben. Und ich glaube, das verschärft sich durchs Virtuelle nochmal.
Ah, und die Einschaltquote, wenn der Büchnerpreis, die renommierteste Auszeichnung hierzulande, an Elke Erb geht, hält sich ja zumindest im Netz offenbar sehr in Grenzen. Das war ja, glaube ich, beschämend. Irgendwie 63 oder so. Aber kommen wir zum ersten Buch. Ines Geipel, Sie stellen den neuen Roman von Christoph Ranzmeier vor, Der Fallmeister. Dieser Christoph Ranzmeier ist ja einer der ganz großen Erzähler unserer Gegenwart, Jahrgang 1954, der mit Atlas eines ängstlichen Mannes und Cox ganz substanzielle Beiträge zu unserer Gegenwartsliteratur geleistet hat. Worum geht es im neuen Roman von Ranzmeier?
Also der Roman beginnt mit dem Satz, mein Vater hat 5 Menschen getötet. Punkt. Und ich glaube, wer Ranzmeier schätzt, wer die Literatur liebt, weiß, jetzt kommt hier nicht so ein Thriller oder es kommt nicht irgendeine Detektivgeschichte, sondern was kriegen wir? Wir kriegen wieder das ganz große Panorama, also Es geht um Apokalypse, es geht um das zerfallende Europa oder auch die zerfallende Welt. Es geht um Schuld, es geht um Trost, es geht wieder um die großen Mythen. Viele, viele Geschichten werden da eingespeist. Also es ist ein sehr reicher Text. Und eigentlich gibt es in der Kernerzählung so eine Art Atridenstoff, würde ich sagen. Ja, also Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Der Vater, ein jähzorniger Kerl, der so schreien kann, dass die Kinder praktisch den Atem verlieren und die Sprache. Das ist ja auch schon mal stark.
Mit einem Schrei hat er die Familienkatze den Wasserfall hinabgestoßen.
Genau, genau. Also er hat ziemlich Dampf. Die Mutter kommt von der Adria, der Vater hat sie freigekauft, so bleibt alles ein bisschen nebulös. Wie ich überhaupt meine, dass die Figuren nicht besonders scharf gezeichnet werden, aber es gibt eine Binnenkonstellation, deswegen sage ich Atridenstoff. Das Bruder und Schwester, sie ist 4 Jahre älter, Mira, die beiden sind sehr miteinander bis hin zum Inzest. Und es gibt natürlich den großen Hauptakteur, das ist das Wasser, ja, oder überhaupt die Natur in diesem Buch, wie so oft bei Ranzmeier. Und der Fall wird im Grunde einerseits spektakulär gelöst, andererseits versteht man ihn nicht richtig. Es sind 5 Menschen tot. Aber das Boot stürzt ja hinab. Was ist mit den anderen 7? Also da bleiben etliche lose Fäden in meinen Augen.
Also, was die losen Fäden angeht, bin ich mir noch nicht so sicher. Aber halten wir mal fest, das ist also eine Dystopie, die in einer Zukunft spielt, in der die Kriege nicht mehr um Land geführt werden, sondern um Wasser.
Wasser.
Wo es keine großen Konzerne mehr wie Facebook, Google oder meinetwegen Autokonzerne gibt, sondern Wasserkonzerne. Und die sind auch die einzigen, die noch wirklich freie Reisen erlauben, weil die Welt ist zerfallen in Dutzende, Hunderte, Tausende von Kleinstaaten. Insa Blicke.
Also es gibt bei Christoph Ranzmeier ja immer 2 Textsorten, würde ich mal sagen. Die einen Texte, Atlas eines ängstlichen Mannes haben Sie genannt, Cox haben Sie genannt, Die Schrecken des Eises und der Finsternis ist vielleicht auch so ein Buch. Das sind Bücher, mit denen kommt man zurecht, die kann man einordnen. Und dann gibt es immer wieder Bücher, mit denen kommt man nicht zu Rande. Morbus Kitahara ist zum Beispiel so ein Buch, 1995. Und ich musste sehr stark an Morbus Kitahara denken bei diesem Buch, weil es ein so düsteres Buch ist. Und eben genau, man kommt nicht zu Rande, unter anderem mit diesen losen Enden. Und ich hatte den Eindruck, wenn der Atlas eines ängstlichen Mannes ein Buch war, in dem Christoph Ranzmeier all die Romane, so hat er das mal gesagt, die er eigentlich gerne noch schreiben würde, in Geschichten gepackt hat, weil sein Leben nicht lang genug ist, um all diese Romane zu schreiben, dann habe ich den Eindruck, dies ist ein Buch, in dem in einem relativ kurzen Text, 200 Seiten, alles auftaucht, was ihn sein Leben und sein Schreiben lang beschäftigt hat. Man sieht lauter Motive aus ganz verschiedenen Büchern. Sein berühmtestes, mit dem er berühmt geworden ist, ist Die letzte Welt. Und das kennzeichnet zum Beispiel eine merkwürdige Technik des Anachronismus, dass man denkt,
dass Ovid plötzlich ans Mikrofon
genau
tritt.
Und sowas haben wir auch, Tonbrüche, die ein bisschen vergleichbar sind mit diesen Anachronismen. Man denkt, man ist in der Zukunft, dann ist man aber immer auch in der Gegenwart. Und ich habe den Eindruck, hier versucht er noch einmal, sich mit dem Grundkonflikt, in dem es immer wieder in seinem Schreiben geht, auseinanderzusetzen, nämlich dem Umstand, dass wir alle wissen, eines Tages wird diese Erde wieder ohne uns da sein. Aber wie schaffen wir es, mit diesem Wissen Freude zu empfinden? Und um dieses einerseits das Wissen um die Düsterkeit, um den Schrecken, und es ist ein schreckliches Buch, und andererseits die Sehnsucht nach Geborgenheit, und es gibt helle Momente in diesem Buch, das ist, glaube ich, etwas, wie man allegorisch, motivisch dieses Buch lesen kann.
Ich schon mal, Mangold, hat sie Christoph Ranzmeier mit ihrer Sterblichkeit versöhnt?
Ich habe selber ein sehr intensives Verhältnis zu meiner eigenen Sterblichkeit. Ich denke jeden Tag an die Endlichkeit meiner Existenz und bin damit aber ganz versöhnt. Die Literatur und die Philosophie gilt in diesem Zusammenhang oft auch als ein Trost, als eine Art Vorbereitung zum Sterben. Ich würde das auch sehr ernst nehmen. Ich glaube, das kann sehr gut funktionieren. Dafür würde ich mich aber nicht an Christoph Ranzmeier wenden. Und zwar, und deswegen sind meine Gefühle so zwiespältig, einerseits finde ich, dass die deutsche Gegenwartsliteratur oft viel zu uniform ist in den Tonfällen, die sie anschlägt, zu sehr heruntergedimmt, zu sehr parataktischer Stil, zu sehr Realismus, zu wenig kühne Ausgriffe auch auf größere metaphysisch-allegorische Zusammenhänge. Dann könnte man sagen, ja, dann muss dir doch Christoph Ranzmeier absolut passend kommen. da hast du Pathos, da hast du Archaik, da hast du poetische Weltentwürfe, da hast du großes Raunen über Naturzusammenhänge und wie die wiederum zu den größten Fragen des Menschen, wie aus dem friedlichen Menschen eine Bestie werden kann, in Zusammenhang stehen. Da hast du doch alle Register. Und dann lese ich Christoph Ranzmeier und denke mir dann doch immer eigentlich bei jedem Satz, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Die Worte sind groß, aber auch irgendwie hohl. Es gibt kein Wort, das nicht einen irrsinnigen Hallraum hat. Jeder Satz, wenn Bach so komponieren würde, müsste der quasi an seiner Orgel immer zu alle Register ziehen.
Moment, das ist nicht Bach, das ist Mozart.
Nein.
Also ich habe dieses Buch betreten.
Herr Schreck, Sie erinnern sich als absoluter Musikignorant,
wenn das Mozart sein
soll.
Tut mir leid, ich habe dieses Buch betreten wie einen Zauberwald.
Aber ich verstehen, was ich sagen will.
Ich verstehe, was ich sage.
Herr Schreck, Sie verstehen genau, was ich sagen will. Meine Beschreibung ist ja sogar noch im Moment relativ wertfrei an der Textoberfläche, ja? Wo man, wir könnten uns quasi über diesen objektiven Tatbestand schnell verständigen und dann kann man es verteidigen oder, wie ich, eher fragwürdig finden. Aber erstmal als Beschreibung der Textoberfläche ist es nichts, worüber wir jetzt streiten müssen. Das ist doch offensichtlich.
Nein, das ist ein Buch, sagen wir mal, als Referenzgröße wie die klassischen Dystopien, die wir haben, sagen wir mal, Ernst Jünger, Marmorklippen. Ja,
hat auch ein stilistisches Problem ähnlicher Art.
Aber wenn ich sagen darf, Orwell oder Wulbeck oder Cecil Weißbrot, das sind alles Dystopien. Mhm. Und was ist meine Schwierigkeit? Ich möchte so gern einhellig sein, weil ich eben dieses Pathos und die Sprache, diesen exzessiven Erzähler einfach so toll finde. Ja, so. Und bei diesem Buch hatte ich so das Gefühl, nee, Entschuldigung, das Thema ist Wasser, aber eigentlich geht es ja um ganz viel Blut. Ja? Das sagt er ja an einer Stelle auch. Und mir ist es zu viel Theaterblut. Also ich fühle mich dann an einer bestimmten Stelle nicht mehr gut behandelt, und zwar im Kopf und im Herzen. Ja, so da, weil Sie das sagen, also da klappert was. Ich meine, man kann so einen Genozid nicht als Erzählaccessoire behandeln. Da haut was nicht hin.
Also was der Ranzmeier in diesem Roman ja macht und wo er meine Bewunderung einfach hat, ist, der entwirft ja wirklich eine ganze neue Welt. Eine Welt, die sehr plausibel ist. Man kann sagen, das ist der beste Roman über den Brexit, den wir bislang vorliegen haben, nämlich, dass unsere großen Einheiten, beispielsweise die EU, zerfällt, abgelöst werden durch immer partikularistischere Strukturen, immer kleiner, immer kleiner. Der Wahnsinn der Identitätspolitik, der hier beschrieben ist, der Vater hört ja dann einen Prediger im Internet, der im Grunde das Schicksal der großen Landmassen beschreibt, die zu Sand zermahlen werden und unser Schicksal als Menschen, so diese religiöse Dystopie sei es, eben auch in die Vereinzelung zu gehen. Und ich muss wirklich sagen, von Seite 1 an, vom ersten Satz, hat mich dieser große Sprachmagier Ranzmeier in
Nein,
den Bann geschlagen.
Herr Schreck, er ist
das
kein
Buch
Sprachmagier.
Hat, doch, ist
er ist
wirklich?
Kein Sprachmagier. Irgendwann heißt es, dass die Schwester, heißt sie Mira, wenn ich das richtig erinnere, dass Mira zu ihrem friesischen Deichgrafen ins Mündungsgebiet an den Oberlauf der Elbe zieht. Der Oberlauf jedes Flusses ist zur Quelle hin, nicht zur Mündung. Ich finde sowas normalerweise ganz korinthenpackerisch.
Nein, das ist die Erosion der Kontinente, die so weit fortgeschritten ist. Ist schon also plausibel.
Eben, das sind ja diese Sachen, die dann so beeindrucken, weil das
ja,
stimmt.
Ja, okay, das war jetzt 1-0 für Christoph Ranzmeier.
Ich würde aber gerne das nochmal aufnehmen mit dem Klappern, weil ich glaube, es klappert bewusst. Weil es geht ja um das Getöse. Und nochmal Morbus Kitahara, da geht es um eine Augenkrankheit, die Sehfähigkeit wird eingeschränkt. Hier geht es um jemanden, der nicht mehr hören kann, weil es so laut ist in dieser Welt. Es ist permanent ein Getöse. Das ist übrigens die Gegenwartsebene, das Getöse. Und darum auch das Getöse. Hier eine Erinnerung an einen Genozid, hier diese düstere Nordseelandschaft, da die Klimakatastrophe. Und es gibt ja ein wichtiges Motiv in diesem Buch, was immer mal wieder durch das Werk von Christoph Ranzmeier wandert. Das ist die Strömungsumkehr. Und er macht erzählerisch Strömungsumkehr. Also wenn man nur zwei Geschichten von Ovid nimmt, nämlich einmal die mit den Eisvögeln, ein Liebespaar, der Mann stirbt, die Frau trauert, Aus Gnade werden die beiden in Eisvögel verwandelt und kommen als Liebende zueinander. Hier ist der Eisvogel ein Symbol des Tötens. Anderer Mythos, die Geschwisterliebe. Bei ihm ist es der Bruder, der die Schwester begehrt und liebt. Und die Schwester flieht. Bei Ovid ist es andersrum. Die Schwester, die den Bruder liebt und sich dann aus Trauer, weil er sie ablehnt, in eine Quelle, nämlich ihre Tränen, verwandelt. Das heißt, das Wasser in diesem Buch ist eine Metapher für Trauer. Und das ist ein großes, großes Buch der Trauer über den Zustand der Welt.
Die Geschichte mit der Umkehr kommt eben in Kambodscha.
Genau.
Und das ist das, wo ich sage, es klappert. Ja, wenn er es eben an den Eisvogel gepackt hätte oder wo auch immer. Aber du musst ja im Grunde zum Ursprung, zur Quelle zurück. Und da musst du durch 2 Millionen Abgeschlachtete. Und da merke ich, da steige ich aus, so sehr ich ihn schätze.
Na gut, ich glaube, wir werden uns nicht einig über Christoph Ransmeyers, der Fallenmeister. Ich darf noch vielleicht kurz sagen, wir haben es hier mit dem Musterbeispiel eines unzuverlässigen Erzählers zu tun. Insofern vom ersten Satz an, mein Vater hat 5 Menschen getötet, sollte man an solchen Aussagen vielleicht immer ein kleines Fragezeichen setzen. Aber kommen wir zum zweiten Buch, über das wir sprechen möchten. Insa Wilke stellt einen belorussischen Erzähler vor, Viktor Martinowitsch, mit seinem Roman Revolution, erschienen bei Volland und Quist.
Es ist das dritte Buch, das ins Deutsche übersetzt ist inzwischen. Er hat ein großes Werk schon, der Autor. Ich habe dieses Buch das erste Mal gelesen, weil man auf ihn aufmerksam werden konnte vor dem Hintergrund der Demonstrationen in Belarus. Dieses Buch wird von einigen Oppositionellen immer wieder in die Kamera gehalten. Ich vermute vor allen Dingen wegen des Titels. Ich weiß gar nicht, ob der Inhalt tatsächlich dann auch eine Rolle spielt. Darüber können wir ja gleich sprechen. Das Interessante ist, es ist ein Buch, an dem der Autor lange Jahre gearbeitet hat. Es ist also nicht akut auf die jetzigen Demonstrationen seit vergangenem Herbst zu beziehen. Aber es erzählt natürlich von einer Geschichte der Unterdrückung, wobei es nicht in Belarus spielt, sondern in Moskau. Der Autor sagt selbst, er will die Geschichte der Macht erzählen und Macht anhand der Unterwerfung. Die Hauptfigur ist ein Professor für Architektur, die Semiotik der Architektur, also die Zeichenhaftigkeit der Architektur. Und der gerät in die Fänge eines Oligarchen, der eine Geheimgesellschaft gegründet hat. Und diese Geheimgesellschaft ist die eigentliche Macht im Hintergrund in Moskau. Und parallel dazu gibt es eine Liebesgeschichte und es geht eigentlich um die Verwandlung dieses relativ anständigen, aufrechten Mannes, eines Liebenden, in jemanden, der in den Kosmos der Banalität des Bösen gehört. Und davon erzählt er. Und das Interessante ist, wie er das tut, nämlich mit einem Stil- und Traditionsmix. Ich musste einerseits an den Untertan denken von Heinrich Mann. Da könnte man an diese Figur denken, nur mit dem Unterschied, dass der Untertan jemand ist, der aus Karrierismus, weil er was werden will, sich unterwirft und anpasst. Diese Figur tut es, weil sie Verantwortung abgeben will und sich dabei erstmal gut fühlt, bevor der Karrierismus kommt. Man denkt aber auch an Meister und Margarita, Bulgakov. Und da ist aber auch wieder ein Unterschied. Was bei Bulgakov grotesk ist, ist hier eher, und das ist die dritte Tradition, die ich nennen will, eher Trash, nämlich Tarantino. An den musste ich denken, Quentin Tarantino. Und so ist dieses Buch ein ganz erstaunlicher Traditionsmix, der auch unheimlich Witz hat und unheimlich Tempo entwickelt. Vielleicht erstmal so viel, bevor ich auch sage, wie ich das Buch finde.
Ich schon mal gut. Ein Moskau Noir von Viktor Martinowitsch.
Nee, Noir nicht, weil dazu ist es dann auch viel zu bunt. Und zwar in allen seinen stilistischen, erzählerischen Mitteln, die es einsetzt. Mich hat es erinnert an einerseits ganz stark an eine russische Tradition, die auch permanent in den Anspielungen von Puschkin über Gogol bis Nabokov und selbstverständlich natürlich Meister und Margarita präsent ist. Es ist auch ein Roman aus dem Geist der Postmoderne. Und zwar einer Postmoderne, die für dieses postsowjetische Russland eigentlich die genau richtige Erzählform ist. Ich habe eben schon gesagt, was ich mir manchmal wünsche und zu selten bekomme und mich Christoph Ransmeyer damit leider nicht befriedigen kann. Ich wünsche mir auch von der deutschen Literatur, dass sie viel öfter solche postmodernen Erzählexperimente machen würde, weil die sind, da passiert sprachlich auch viel mehr.
Die hätten das, bei uns der keinen
eigentliche
Erfolg,
Clou, meine der eigentliche These. Clou ist, dass dieser Roman spielt mit einer Fiktion, nämlich die Hauptfigur hat ein schlechtes Gewissen, dass sie sich von dieser Organisation, von diesem Geheimbund hat vereinnehmen lassen und muss nun, das ist auch der Ich-Erzähler, seiner Freundin erklären, was ihm widerfahren ist. Das heißt, dieses Buch richtet sich in Wahrheit gar nicht an uns, die Leser, sondern an seine Freundin und er will jetzt quasi indem er sich ganz ehrlich macht, hofft er auf ihr Verständnis oder ihr Verzeihen doch noch zu bekommen. Das steigert sich dann zum Beispiel, ich glaube, es ist das 11. Kapitel, wo er sagt, und das sind all diese Spielmomente, die Literatur dann so vergnüglich machen, wo er sagt, liebe Olja, so heißt sie, glaube ich, wenn ich sie richtig ausspreche, liebe Olja, dieses Kapitel lies bitte nicht. Ich schreibe es nur um der Vollständigkeit
halber auf. Fang erst wieder auf Seite 227 genau, an.
Lies erst mal auf Seite 227 und dann kommt natürlich die Szene,
wo mit er Anna in Bett, ins
mit einer anderen Frau ins Bett steigt, in so einer Art turnerischen Sexualakt. Und diesen turnerischen Sexualakt könnte man realistisch einfach von A nach B erzählen. Wenn man den aber so erzählt, dass man weiß, die Freundin wird die Seiten doch lesen, dann ist dieselbe Geschichte in einen ganz anderen Hallraum reingehängt und jeder Satz hat so einen doppelten Boden. Und das passiert hier immer. Er adressiert alles immer an verschiedene Leser, an verschiedene Beobachtungsinstanzen. Und er ist ja auch ein Meister, das ist auch so lustig, weil er hat dann schon auch manch rustikale Dinge zu erledigen und Aufträge zu erledigen, ist aber eigentlich von Hause aus Architektursemiotiker. Und selbst in den gruseligsten post-sowjetischen Oligarchenzusammenhängen macht er immer noch Beobachtungen über den Barock des Stalinismus oder den Klassizismus der Stalinbauten und so weiter. Also es ist ein ausgesprochen intelligenter Erzähler und von der Intelligenz profitieren wir als Leser.
Ein philosophischer Actionroman in der Skype.
Ach, ich lese es natürlich ein bisschen auch auf dem Hintergrund einer eigenen Diktaturerfahrung, logischerweise. Und insofern, dass der ganz viel kann, dass der furios ist, dass der ja, auch ein Spieler ist, ist okay. Das lese ich alles auch daraus. Aber ich habe schon auch selten eine Erzählerstimme erlebt, die mir von Anfang bis Ende so unsympathisch war. Also so, das ist ja auch eine Qualität, gar keine Frage. Aber schon, wie er die Olja einführt und was die Olja ist, die ja eigentlich, er adressiert das ja alles an sie, weil sie die ganze Zeit lieb ist, weil sie schweigt, weil sie irgendwie ihn alles abnimmt, keine Fragen stellt und so weiter. Also für mich ist es zuallererst ein Roman über eine wahnsinnige Zerstörtheit und Kaputtheit dieser Welt. Nicht so der Person kann man lange drüber sprechen, aber überall, wo man hier reinguckt, denkt man, oh, ich will es eigentlich gar nicht so genau wissen. Also furchtbar, ja. Und also diese mafiotische...
Aber so denken wir doch alle über das Post-Jelzin-Russland ja, tatsächlich, also, oder?
Ja, das ist klar, das ist dieses Post-Imperium. Und irgendwie lese ich es und denke, ich möchte mal einen Satz, wo ich so denke, oh, das hält mal jetzt über diese Situation hinaus. Und dann gibt es aber dazwischen diese, ich finde jedenfalls, atemberaubenden Szenen. Zum Beispiel, als dieser Geheimdienstler am Flughafen Sheremetyevo abgeholt wird, also zerschossen im Grunde. Und er muss dabei sein und darf ihm nicht helfen zu sterben und darf sich nicht mehr verabschieden und so, wo ich so denke, oh, was ist das für eine Situation? Ja, muss man sich mal überlegen. Ja, und also diese
aber die wird doch auch sehr beklemmend erzählt.
Ja, das sage ich ja. Also diese einzelnen Situationen, die er ja wirklich auch unglaublich stark und berührend erzählt und dann löst sich das alles immer und ich kriege zu viele Vokabulare. Mal muss ich Architektur, mal muss ich das und so. Also mich erinnert es an diese Bücher Alina Widochnowskaja und also diese Trash-Welt, wo völlig klar ist, wo das herkommt, ja, aus diesem geistigen Schredderkosmos dieser Nachdiktaturen. Und eigentlich
ist das
schreibt
abwertend gemeint?
Nein, gar nicht.
Fasziniert?
Nicht fasziniert, sondern man ist ja selber ständig da drin. Man hat ja damit zu kämpfen jeden Tag, ja, mit diesem Schredderkosmos im Osten. Und deswegen finde ich gut, dass man diese Welt erzählt bekommt. Und trotzdem war es so eine ambivalente Lektüre, dass ich so denke, oh, also ich wollte dann auch gern die Tür zumachen.
Also mich hat der Roman sehr an ein Diktum von Franz Kafka erinnert. Jede Revolution verdunstet und hinterlässt einen Bodensatz Bürokratie. Und von diesem Bodensatz Bürokratie erzählt ja eigentlich Martinowitsch. Da hat also ein ehemaliger, der letzte Generalsekretär der ZK, der KPDSU, hat einen Mafia-Clan gegründet. Und bei dem laufen nun alle Machtfäden zusammen. Und die Pointe des Romans ist ja, dass er, unser Erzähler, der neue Pate wird. Ja, und jetzt also beichten muss, wie aus einem ordentlichen Intellektuellen plötzlich der Superbösewicht ist. Deshalb sagt Martinowitsch, sein Roman handelt über Macht. Und auch wenn er nicht von der Revolution in Weißrussland handelt, dann handelt er doch davon auf den Weg dahin. Und da gibt es, glaube ich, eine zentrale Stelle, als der alte Pate sagt, Es gibt Nietzsche mit dem Willen zur Macht, aber es gibt eine viel größere Triebkraft in unserem politischen Wirken, das ist der Wille zur Unterwerfung. Und davon leben die alle. Aber wenn ich ehrlich bin, erklärt mir dieser Roman natürlich nicht wirklich die Zustände in Russland oder in Belarus oder sowas, sondern der funktioniert
als realistischen Roman.
Das meine ich, sondern der funktioniert wie ein Paul Auster Roman der 80er Jahre. Ich habe mich enorm amüsiert. Es ist Tarantino ist ein sehr gutes Stichwort. Es ist wirklich ein philosophischer Klamauk mit gewissem politischem Anspruch, aber lassen wir die Kirche im Dorf. Also es ist nicht der große Welterklärungsroman für Osteuropa.
Aber unter dem Anspruch bricht er zusammen. Ein ungewöhnlicher Roman, weil wir normalerweise immer nur Machttheorien kennen, wo gewissermaßen die Spitze der Pyramide, von der geht das Unheil und die böse Kraft aus. Und er sagt es auch buchstäblich so, die Machtpyramide um und sagt, die Spitze der Pyramide ist unten und die muss quasi die Last der Verantwortung tragen. Das viel bequemere ist,
oben zu sein. Ich kenne da ein sehr gutes Theaterstück, es heißt Faust 2, das die Welt genauso erzählt.
Naja, oder es ist auch die berühmte Szene aus Heinrich V. bei Shakespeare, wenn der König sagt, was für eine Bürde es ist, der König zu sein. Das heißt, ich finde diese auch von Foucault inspirierte Machttheorie, die er da durchspielt, also die hat mir einige Lichter aufgesetzt, weil ich die so aus der Gegenwartsliteratur sonst nicht kennen.
So, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Viktor Martinovich, Revolution, erschienen bei Volland und Quist in der Übersetzung von Thomas Weidler. Und wir kommen jetzt auf Bernardine Evaristo und ihren mit dem Booker Prize, dem renommiertesten britischen Literaturpreis, ausgezeichneten Roman Mädchen, Frau etc., den Ichoma Mangold vorstellt.
Ja, ich stelle den gerne vor. Der Titel verrät schon die Richtung, in der es in diesem Roman gehen wird. Mädchen, Frau etc. Das heißt, es gibt verschiedene Formen von Geschlechtsidentität, von sexueller Orientierung, von Rollenbeschreibung. Und in dem etc. steckt drin, dass es gewissermaßen ein infinitesimaler, nicht abschließbarer Prozess ist. Es gibt nicht mehr nur Jungs und Mädels, Männer und Frauen, sondern vieles mehr. Das wissen wir alle. Das Bewusstsein für die Vielgestaltigkeit und die Diversität der Gesellschaft wird auch gerne mit dem Wort Vogue zusammengefasst. Und wenn man so möchte, ist Bernardine Evaristos Roman der Vogue-Roman schlechthin. Er erzählt wie in einem Reigen die Geschichte von verschiedenen Frauenschicksalen. Wir steigen ein mit Amma, die, würde denken, so in den späten 80er Jahren, frühen Nullerjahren, eine sehr rebellische, anarchistische, lesbische junge Frau in London war, Häuser besetzte, dann von einem lesbischen Theater träumte und wie das natürlich mit allen Rebellionsbewegungen ist, sie kommen am Ende immer in der Mitte der Gesellschaft an. Das heißt, beim Einstieg dieses Romans bewegt sie sich, glaube ich, aufs National Theater zu, wo ihr jüngstes Stück, ein Stück über einen Amazonenkampf im Benin, wenn ich das jetzt richtig erinnere, zur Aufführung kommt und die ganze kulturelle High Society, Crème de la Crème, ist versammelt. Nach Amma lernen wir eine ihrer guten Freundinnen kennen, Dominique, die mit einer Afroamerikanerin in die USA auswandert und dort in einer Kommune lebt, wo nur Frauen zugelassen sind. Hier spielt Bernardine Evaristo das Phänomen durch, das natürlich auch unter neuen, nicht mehr konventionellen Liebesbeziehungen, also auch unter lesbischen Liebesbeziehungen, die gleichen Formen von Powerplay und Unterdrückungen und Abhängigkeit geschaffen werden können, wie in der bürgerlichen Kleinfamilie. Und so weiter und so weiter. Es gibt die Einwanderertochter aus Nigeria, die in London zur Schule geht, guten Schulabschluss macht und dann zur Bankerin wird und damit umgehen muss, was es heißt, in einem weißen Milieu, aus einer alten weißen Familie, aus einer alten Tory-Familie, einen Ehemann zu heiraten. Was sagt es über sie selber aus? Wie schaut die Welt auf sie? Es geht im Wesentlichen immer um diese zwei Fragen, Hautfarbe und sexuelle Orientierung. Die Amma hat zum Beispiel mit einem schwulen Fernsehintellektuellen, wie es immer abschätzig heißt, eine Tochter. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Jatz?
Nee, Jazz.
Jazz, ach tatsächlich. Sie heißt Jazz. Und die ist nun natürlich noch eine Generation weiter, nämlich wirklich bei den jungen, woken Leuten. Die findet ihre Mutter natürlich oberspießig als Lesbe, weil lesbisch sein ist ja ein heteronormatives Konzept. Da geht man ja immer noch davon aus, dass es so etwas wie eine Geschlechterdifferenz gibt, während es heutzutage selbstverständlich ja nur noch
die Fluidität gibt.
Ja. Ja, und dass sie fixiert ist, wenn wir heute nur noch die Fluidität kennen. Kurzum, Bernardine Evaristo, die sehr virtuos zu schreiben versteht, ihr Handwerk versteht, so kann man sagen, spielt all diese Variationen durch. Vielleicht manchmal zulässig, vielleicht manchmal zu sehr so, wie es heute sich gerade gehört, wenn man ein aufgeklärter, linksliberaler Zeitgenosse ist, was wir ja so will ich hoffen, auch in dieser Runde alle sind.
Das wäre ja stinklangweilig, um Gottes Willen. Ich will doch nicht bei der Zeit arbeiten. Frau Wilke, was arbeiten Sie eigentlich?
Genau, ich arbeite gar nicht.
Wie haben Sie sich durch diese Roman gearbeitet?
Ja. Also tatsächlich finde ich ganz toll diese Auffächerung der Geschichten, der Lebensgeschichten auch. Und tatsächlich ist ja auch der Anspruch der Autorin gewesen, das sagt sie in Interviews, Sichtbarkeit herzustellen, die Vielfältigkeit auch von schwarzen Frauenbiografien herzustellen, beziehungsweise eben nicht nur Frauenbiografien. Und mich hat sehr beeindruckt die Art und Weise, wie sie Generationenkonflikte erzählt. Also diese Jazz finde ich eine ganz, ganz tolle Figur. Mhm. Auch unglaublich, wie sie diese Jugendsprache hinkriegt. Das kommt mir sehr glaubwürdig vor und es hat einen ganz großen Witz. Und aber auch, es sind, glaube ich, insgesamt 4 Generationen, die sie erzählt. Sie geht weit zurück in der Zeit und auch wie sie dann eben die Konfrontation einer Frau, die tatsächlich noch Rassentrennung mitbekommen hat, konfrontiert eben dann mit ihrer Enkeltochter. Also diese Sprünge finde ich ganz toll. Ich hatte trotzdem bei der Erzählweise irgendwann das Gefühl, und das ging mir interessanterweise bei einem anderen Roman, der mir ähnlich vorkommt, auch so von Hanya Yanagihara, ein bisschen Leben. Irgendwann hatte ich das Gefühl, das hat auch irgendwas von Lifestyle. Ich weiß nicht genau, ob das daran liegt, dass es das Kulturmilieu ist, aus dem sie erzählt, oder daran, dass sie alle Lebensläufe am Ende dann doch irgendwie als gelingende Lebensläufe erzählt, was ja ihr gutes Recht ist. Warum sollte sie Opfergeschichten erzählen? Aber mir kam es so vor, als ob sie weniger psychologisch erzählt auch, als vielmehr soziologisch und als ob das, was ja deutlich wird in ihrem Inhaltsverzeichnis, die Absicht, Individuen zu erzählen, letztendlich dann doch Typen werden und ob das nicht der eigentlichen Absicht des Buches dann auf merkwürdige Weise zuwiderläuft.
Also den Hinweis auf die Hanya Yanagihara, der leuchtet mir völlig ein. Und wissen Sie, was ich glaube, was das gemein Verbindende ist? Die sind halt von ihrem eigenen Milieu total besoffen.
Das kann sein. Ines Geipel, Ihre Meinung?
Ach, ich fand es ein stürmisches Buch. Ich hatte irgendwie, da knallte so viel Leben auf mich ein, was es mir manchmal auch ein bisschen schwierig gemacht hat, wo ich so, was gehört jetzt hier wohin oder so. Aber trotzdem, also viel Sympathie. Was mich sehr berührt hat, ist, dass eben diese ganze Gewalt auch überhaupt nicht ausgespart wird in den Beziehungen und dass das da sein konnte, dass es ausgesprochen wird, ausgelebt und ausgesprochen wird. Was ich eben auch, worüber ich nochmal nachgedacht habe, ist eben dieser Amazonenmythos. Also die farbigen Frauen kommen nach Europa und erzählen aber ja eigentlich den Europäern, also sie wollen ankommen im, sozusagen im europäischen Kulturraum und verorten sich da auch. Also Penelope und Amazon, also 2 so antike Mythen. Fand ich interessant, ja. Man hätte ja irgendwie denken können, es gibt einen afrikanischen Mythos oder so. Aber sie wollen damit ja explizit wirklich landen in Europa.
Ich glaube, die These ist, dass der Amazonenmythos ein afrikanischer Mythos ist.
Okay, das könnte auch noch sein.
Und ich habe den starken Verdacht, dass es sich um eines der schlechtesten Theaterstücke handelt.
Und jetzt müssen wir aber das erlösende Wort aussprechen. Warum dieses Buch in meinen Augen jedenfalls so absolut hinreißend ist, ist, dass diese Bernardine Evaristo eine hochkomische Autorin ist,
wirklich,
die satirisch erzählt.
Ja, ja.
Und das ist natürlich der große Unterschied zu Yanagihara, die bitter ernst erzählt. Hier haben wir die erlösende Macht des Lachens, sodass wir in unseren jeweiligen Bubbles beschrieben werden können. Aber wir etwas finden, auch noch so fremde Lebenswelten, lesbische Kommunen auf dem Land in den USA mit schrecklich ausbeuterischen Verhältnissen zu einer Geliebten. Das ist ja eine ganz große Szene. Aber es wird durch die unglaubliche Komik der Beschreibung, der Rechthaberei in diesen jeweiligen Lebenswelten, kommt was Verbindendes. Und am Ende haben wir eine Premierenfeier. Diese Regisseurin, die wir am Anfang kennenlernen, erlebt eine glanzvolle Premiere, den Tag ihres Lebens am National Theater. Und diese ganzen Figuren prallen da noch mal aufeinander. Und was die Evaristo da schafft, da muss ich wirklich sagen, wow, wie man mit diesem Programm tatsächlich einen großen Gesellschaftsroman hinbekommt. Da ziehe ich den Hut. Also das fand ich wirklich, wirklich eine Entdeckung. Das ist ihr 8. Roman. Es wird wirklich Zeit, dass wir mehr von dieser Autorin erfahren. Aber das fand ich ein hinreißendes Buch.
Trotzdem finde ich interessant, was Isa Wilke sagt, dieser Optimismus um jeden Preis. Also wenn man sozusagen unsere vier Bücher anschaut, könnte man ja sagen, okay, ich habe mich gefragt, gibt es da ein verbindendes Glied? Und eigentlich sind es auf eine bestimmte Art Mutterbücher. Und auch dieses ist eigentlich, ja, also merkwürdigerweise ist mein Eindruck, dass die Jungs die Biestigkeit, die Gewalttätigkeit, die Härte, die Fernheit der Mutterbeziehung, auch bei Ransmeyer, ja, so, also mehr den sozusagen den Vorhang aufreißen und was sichtbar machen, als es bei diesem Buch ist, wo so um jeden, also es ist wasch, es muss da sein, es ist, wir haben es geschafft, wir sind angekommen, es ist sehr, sehr optimistisch, ich finde es auch toll, aber nach der Lektüre habe ich gedacht, okay, was ist mir jetzt eigentlich geblieben oder so, ja, also ist es ein wirklicher Eindruck oder...
Aber haben Sie das Buch nicht mit unglaublich guter Laune verlassen?
Ja, eben.
Und einen Glauben, einen
ja
Captain
okay.
of
ja,
my
ist doch auch okay.
fate, also
ja.
dass man das Leben in der Hand hat, dass man was draus machen
ja,
kann.
Ja, ist doch auch okay, ich wollte
aber
jetzt...
ohne, dass das Buch irgendwie lügt?
Nein, das lügt Nein. überhaupt nicht, aber es ist schon auch, in Servilik hat es, glaube ich, angedeutet, ich hoffe, ich lege Ihnen jetzt kein falsches Wort im Mund, es ist schon eine Typenkomödie.
Ja, ist es, klar. Also wenn ich 12 Formen schwarzen, lesbischen Lebens schildern möchte, wenn ich das als Programm habe, lande ich natürlich bei einer Typenkomödie. Aber dafür ist es unglaublich, das ist ja eine Großmeisterin der Psychologie, fein beobachtet, sodass ich sage, also wenn du mir solche Geschichten erzählst, erzähl mir mehr.
Ich würde sagen, Soziologie, nicht Psychologie. Ich glaube, ja, Psychologie, das glaube geht auch. In diese Typen. Die Brüche werden eben doch überdeckt und ich glaube auch mit Absicht überdeckt. Und das ist, glaube ich, das, was mich so ein bisschen irritiert an der Art, wie das Buch erzählt ist. Weil sie erzählt von Schrecklichem. Also Sie haben recht, Herr Scheck, es ist ein sehr komisches Buch immer wieder. Aber es ist auch eines, das von schrecklichen Erfahrungen erzählt. Mhm. Das davon erzählt, wie eine Frau sich anpassen muss, damit das Milieu, in das sie reinkommen will, nämlich das gut verdienende, weiße Milieu, sich nicht bedroht fühlt. Ob von einer Frau, die nun wirklich eigentlich keine Bedrohung ist, weil sie sich hart hochkämpfen musste. Mhm. Und das erzählt sie eben als gelingende Geschichten. Und ich glaube, das ist Programm, dass sie es als gelingende Geschichte erzählt. Aber erzählerisch, finde ich, kommt sie da dann eben dahin, dass sie möglicherweise einen Widerspruch hat zu der Absicht, Individuen zu erzählen.
Na gut, wir haben noch ein paar Fragen. Aber diese Fragen können unsere Leserinnen und Leser vielleicht selber beantworten, wenn sie Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo lesen, erschienen in der Übersetzung von Tanja Handels im Tropenverlag. Und selbstverständlich haben wir das Beste zum Schluss aufgehoben. Kommen wir zu Christian Grachten und kommen wir zu seinem neuen Roman Eurotrash. Wir betreten diesen Roman, der menschlich anrührendste ist, den Christian Gracht je geschrieben hat, und lernen einen Christian Gracht als Hauptfigur kennen. Einen Autor, der vor 25 Jahren einen Roman geschrieben hat, sagt er, der Faserland heißt. Er weiß auch nicht mehr, warum er den Faserland genannt habe. Und wir betreten die Stadt Zürich. Und den Schweizern wurde selten so die Leviten gelesen, seit Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt nicht mehr leben, wie in diesem Roman Eurotrash, weil Christian Gracht in Zürich seine Kranke, seine in der Psychiatrie lebende Mutter besucht, die eine Vorgeschichte hat, auch andere, die hat einen künstlichen Darmausgang. Und mit dieser Mutter und einem Taxifahrer begeben wir uns auf eine Roadnovel durch die Schweiz. Er muss gelegentlich den Beutel des künstlichen Darmausgangs leeren und er gibt natürlich seine Familiengeschichte in diesem Roman preis. Wir erfahren von Christian Grachts Vater, das ist in der Realität wohl auch so gewesen, der die rechte Hand von Axel Cäsar Springer war, der wahnsinnig viel Geld hatte. Wir erleben aber auch und erfahren aus diesem Roman, dass dies der Sohn eines Hamburger Taxifahrers war, der mit allen kleinbürgerlichen Abstiegsängsten zu kämpfen hatte. Wir erleben hier eine unglaublich starke Frauenfigur. Und das ist eine Neuigkeit im Werk von Christian Gracht. Ich glaube, die stärkste Frauenfigur trotz Bernardine Evaristo, die ich überhaupt bei den Büchern heute kennengelernt habe, weil diese Mutter eine sagenhafte Gestalt ist. Ich war, Sie merken mir es an, hin und weg von diesem Roman. Wie ist es Ihnen ergangen, Ines Geipel?
Ich fand es auch ein sehr starkes Buch. Und diese 25 Jahre zwischen Faserland und jetzt, das ist ja auch die Ansage. Also mich hat vor allen Dingen eben diese Beziehung zwischen dem Sohn und der Mutter sehr angerührt, dass eben nicht drüber weggegangen wurde, sondern dass alle Ambivalenz, alle Ferne, alle, also auch im Verhältnis zu den anderen drei Büchern, es war für mich so wohltuend zu sehen, dass da bleibt mal einer wirklich dran und er versucht, es ist ja anzunehmen, dass es diese Touren eher nicht gegeben hat, sondern dass jemand literarisch eine Mutterbeziehung sich erschreibt, ja, warum eigentlich, um als Autor auch da sein zu können. Also das hat mich, also diese Ruhe des Blicks bei allen Bitternissen, bei allen Löchern, die in dieser, also er bleibt ja im Niemandsland stehen. Also das ist ja sein Thema, ja. Also dieses Bestehen auf der Leere im Hinblick auf diese Generation, wo man so denkt, ja gut, also mit den vielen Millionen kann man auch den Tropenwald retten oder Nawalny freikaufen oder was auch immer.
Na, wie die Mutter schon am Anfang sagt, du, Christian Gracht, bist pleite, ich bin reich.
Ja, aber das Thema ist ja nicht sein Thema, sondern das Thema der Generation. Und dass da nicht drüber weg geswitcht wurde, sondern eben diese Furchtbarkeit dieser Beziehung. Also es hat was sehr Oszillierendes, finde ich, so zwischen Nähe. Also da entsteht ja in diesem Roadmovie etwas, wo man annehmen muss, dass das in der Realität nicht entstanden ist. Und das fand ich sehr, hatte was sehr Tröstliches.
Also wir dürfen uns nicht verlaufen im Spiegelgarten der Postmoderne, weil eben hier der reale Christian Gracht, ja, in eine Romanfigur. Also wir reden natürlich nur über die Figuren im Roman, nicht Christian Grachts Mutter, möge sie leben oder nicht. In der Realität, okay, im Roman verbindet die beiden etwas, nämlich die Erfahrung einer Vergewaltigung. Mhm. Das ist, glaube ich, die zentrale Szene. Itschumar Mangold, wie haben Sie das gelesen?
Ich glaube, es ist ein Meisterwerk, nicht mehr und nicht weniger als ein Meisterwerk. Aber das ist im Moment, in dem, was wir gesagt haben, noch nicht zu greifen, weil auch auf der Ebene der literarischen Erzählung handelt es sich hier nicht um psychologisch realistisches Erzählen, sondern um ein sehr, sehr raffiniertes Erzählexperiment, in dem Authentizität und Formspiel gleichzeitig immerzu eingespeist werden. Und daraus entsteht etwas Neues. Es gibt keinen deutschen Autor der Gegenwart, der quasi mit so vielen Konnotationen überhäuft wäre wie Christian Gracht. Das ist der Dandy, der Snob, das ist der, den man immer wieder in scharfen Feuilleton-Debatten verdächtigt hat, neue rechten Denken die Tür zu öffnen. Dieser Autor hat vor 2 oder 3 Jahren, ich glaube 2018, in seinen Frankfurter Poetikvorlesungen davon erzählt, dass er im Internat in Kanada durch einen anglikanischen Priester missbraucht worden ist. Und das war zum ersten Mal so quasi so eine Art, eröffnet die Brust und erzählt eine authentische Leidensgeschichte. Und das Feuilleton hat darauf sehr emphatisch reagiert. Endlich mal nicht der arrogante Schnösel, sondern der weiche Schmerzensmann. Was macht er nun in Eurotrash? Er reist mit seiner Mutter durch die Schweiz, an die Orte seiner Kindheit, reflektiert dabei die Geschichte, die Familiengeschichte auch der Mutter. Der Erzähler Christian Gracht, das ist ab sofort immer klar, Großvater war bei der Waffen-SS. Der Erzähler sagt, die Entnazifizierung hat bei ihm leider nicht viel gebracht. Auch nach 45, da lebte er in Kampen auf Sylt, hat er immer noch seine SS-Kameradschaftstreffen gepflegt. Und dann reist er mit der Mutter, die gehen vorher zu der Privatbank der Mutter und stopfen 600.000 Schweizer Franken in eine Plastiktüte. Und natürlich ist Geld schlimm. Geld ist der Grund allen Übels. Ah, das Geld hat uns kaputt gemacht. Im Grunde ist doch auch der Erzähler von Faserland schon ein solcher.
Fast
von
dem wie ganzen bei Richard Geld, Wagner.
Von, ja, wie bei, ja, auch eine etwas billige Metapher. Ich bin großer Wagnerianer, aber die Rheingold-Metapher ist auch etwas billig. Klammer zu, war nicht schon der Faserland-Erzähler ein solcher, der von dem ganzen Geld, das ihm qua Herkunft in den Schoß gefallen war, kaputt und verdorben war? Und so erzählt dieser Erzähler immer wieder. Und dann gibt es die Mutter, die er bisher immer nur in den abwertendsten Formen geschildert hat. Die liest nur die Bunte. Die lässt zwar die ganze Zeit literarische Zitate fallen, in Wahrheit lese sie aber nur die Bunte. Und es ist diese Mutter, die Alkoholikerin, die so halb im Wahn ist, die dann irgendwann sagt, sag mal, was für eine Show ziehst du hier ab? So leicht läuft es auch nicht, dass du dein ganzes eigenes Unglück auf die Nazi-Vorgeschichte, auf das Schweizer Geld und so weiter, auf deine Familienherkunft schieben willst. Nee. Und dann konfrontiert sie ihn quasi mit dem größten Schriftstellername, die größte Opposition zu Christian Gracht ist. Nee, mit Marcel Beyer.
Ach so, ja,
sagt die Mutter,
natürlich.
Sagt die Mutter. Und man versteht den Satz nicht so ganz. Ich habe das bei Marcel Beyer gelesen. Spiel dich hier mal nicht so auf, du bist ein Ego-Monster. Wir lassen uns von dir nicht einfangen. Und der Erzähler selber sagt dann, boom, das saß. Die Frau in ihrem Wahn hat sie was gesehen. Was sollte ich dagegen tun?
Also, wenn jetzt Insa Wilke nichts über den Roman sagen kann, dann zerspringt sie.
Ja, genau. Sie haben sich nicht erkannt, oder? In der Mutter? Nee?
ich mich selber als Leser.
Ja. Also das ist ja ein Buch, wenn bei Martinovic der Zeichenprofessor war, Semiotikprofessor, hier haben wir die Praxis der Semiotik. Da tauchen auf den ersten Seiten die Worte authentisch, Realität, Sinn, relevant auf. Es kommt die Mutter, die Heimkehr, die Verstopfung. Ja. Also das sind alles Zeichen und ich war nicht so angerührt von dem Buch, obwohl man es, glaube ich, so lesen kann. Ich komme leider nicht mehr von dem Trip runter. Ich habe mich in der Mutter erkannt. Ich bin diejenige, die tatsächlich an eine Literatur glaubt, die einen gewissen Begriff von Relevanz hat. Ich bin diejenige, die dann von einem Schriftsteller wahrscheinlich verlangt, dass der, ich sag's jetzt mal, wir sind ja spät, Scheißebeutel ausgeleert wird. Und der Schriftsteller hat die Aufgabe, diesen Scheißebeutel nämlich meine Scheiße, auszuleeren und aufzuschreiben. Mein Inneres. Und ich bin die Mutter, die sagt, jetzt schreib doch mal große Literatur, sei doch mal ein großer Autor. Ich bin diejenige, die jetzt Französisch zitiert, aber ehrlich gesagt gar nicht Französisch kann, aber die Zitate hat es im Kopf behalten. Das ist dieses Buch für mich. Und auch der Autor, der dann sagt, meine Familie ernährt sich von der Erniedrigung anderer. Ich bin als Leserin die Erniedrigte, weil er will, dass ich mich von ihm abhängig mache. Tatsächlich, glaube ich, macht er sich abhängig von seinen Lesern.
Jetzt sind Sie auf halber Strecke stehen geblieben. Das ist schade. Sie laufen in die richtige Richtung. Oh, Sie brauchen jetzt nur noch den Mut, die zweite Wegstrecke auch noch zu gehen.
Ich hätte gedacht, Sie sind ganz auf dem Holzweg.
Also mit anderen Worten,
der Vorwurf von Insel Wilke lautet ja,
kein Vorwurf.
Die Mutter würde ihrem Sohn in diesem Erzählkontext vorwerfen, nicht Bücher von echter Relevanz zu schreiben.
Tut sie, kann ich sie vorlesen.
Ja. Sondern lediglich auf der postmodernen Oberfläche.
Aber das Schneekapitel, das Thomas Manns Schneekapitel, genau. Bei ihm ein Gondelkapitel.
Ja, und das problematisiert die Erzählkonstruktion aber. Das ist ja auch ein literaturgeschichtliches Spiel. Wenn er die ganze Post-45-SS-Welt in Kampen bei seinem Großvater erzählt und die Springerwelt, dann kommen wir uns vor wie bei Wolfgang Köppen in der alten Bundesrepublik. Vergangenheitsbewältigung ist das Hauptmotiv der Nachkriegsliteratur der BRD. Ja. Wenn es einen Autor gab, der mit dieser Nachkriegsliteratur Schluss gemacht hatte mit Faserland, dann war es eben Christian Kracht. Und jetzt baut er genau dieses Motiv zu dem zentralen Authentizitätseffekt oder als zentraler Authentizitätseffekt in seinen Roman ein. Und da merkt man überhaupt nicht.
Aber Herr Mangold, Entschuldigung, bei Finsterworld, also dem Film oder so, ist das alles schon da?
Der Film ist von Christian Krachts Frau.
Ja, aber er hat den Text geschrieben.
Ein kleiner berechtigter Einwand.
Naja, aber er hat das Drehbuch gemacht. Ja? Also das finde ich schon relevant. Und ich würde trotzdem bei Insa Wilke noch mal fragen, weil Relevanz... Ich finde es relevant, über diese Mütter- und Sohn-Beziehung in dieser Generation, in dieser Babyboomer-West-Generation zu schreiben. Und zwar auch in dieser Form. Also weil eben diese Unerlöstheit und diese Frage, was ist mit diesen Jungs, die da praktisch forever sich ja einschreiben in dieses Niemandsland. Warum eigentlich? Ja? Also, und das zum Thema zu machen, finde ich schon...
Er macht das aber, glaube ich, nicht auf dieser... Doch, ich glaube, in gewisser Weise ist es das Thema, weil es taucht ja der Satz auf, das ist die Verzweiflung an der Realität. Ich glaube schon, das ist ein Thema, das wird mit 1000 Spiegelungen überdeckt. Und interessanterweise ist ja Eurotrash, das ist für mich die Literaturbilder, die hier aufgerufen werden. Und interessanterweise, wenn die Mutter das Bild für diese Literaturhaltung ist, dann ist es ja auch eine Liebeserklärung daran, von demjenigen, der mal die Barberjacke getragen hat und so anständig damit aussah.
Jedenfalls glaube ich, dass so wir über die dieses Buch als Referenzpunkt der deutschen Gegenwartsliteratur noch sehr, sehr lange reden werden. Dies ist ein Roman, der bleibt. Wir haben gerade mal noch Zeit, einen letzten Buchtipp loszuwerden. Ines Geipel, welches Buch haben Sie mitgebracht?
Ja, also ich... finde, Sie haben mich angekündigt als jemand, der mit Verskunst oder eben mit Poesie zu tun hat. Und ich fand es sehr mehr als legitim, nochmal auf die aktuelle Literatur-Nobelpreisträgerin Luise Glück hinzuweisen mit diesem sehr starken Band Averno. Es gibt relativ schnell den Vers, dass sie sozusagen Gewalt kennengelernt hat. Und mir schien es bei diesem Band so, dass sie wie tatsächlich auf die andere Seite, ja, wie durchgelaufen ist und uns von dieser anderen Seite anschaut. Averno meint ja diesen Persephone-Mythos, also die Seelenwanderungsgeschichte im Grunde. Und sie sagt zum Beispiel in einem Vers, Man kann schon hinausschauen, aber nicht hinausgehen. Also ich finde einfach, ich habe da sehr viele Gedanken gefunden und diese Art und Weise, wie sie dich packt, dich holt, so ganz direkt von der anderen Seite stehend, dich anruft regelrecht, das finde ich, sind sehr starke Gedichte. Und Luise Glück ist ein Glück.
Averno, Luise Glück, übersetzt von Ulrike Dresner, erschienen im Luchterhand Verlag. Insa Wilke, was haben Sie mitgebracht?
Ich habe den zweiten Gedichtband von Jewgeni Bräger, Gestohlene Luft, mitgebracht, weil ich ihn zweimal in einer Lesung erlebt habe und zweimal erlebt habe, wie ein großes Publikum in einer eher ungünstigen Situation auf einmal in einer Art und Weise still war, dass man nur denken konnte, hier hat gerade ein Autor gelesen, von dem man noch hören wird. Und daran glaube ich fest. Darum Gestohlene Luft von Jewgeni Bräger.
Erschienen im wunderbaren Verlag von Daniela Seel, selbst eine renommierte Lyrikerin, dem Cookbooks Verlag. Ijoma Mangold, Ihr Buchtipp?
Es ist ein Romandebüt. Man kann die Autorin Hengameh Yagubifarah kennen als Kolumnistin der Taz. Sie hatte letztes Jahr für viel Aufregung gesorgt.
Horst Seehofer hat sie berühmt gemacht.
Also Horst Seehofer hat Strafanzeige gegen sie zu erstatten, weil sie eine, wie ich finde, absolut unterkomplexe, primitive, blöde Polizisten-Beleidigungskolumne geschrieben hat.
Ich fand den Text sehr gut.
Ich fand den Text sehr schlecht. Ich fand die Stoßrichtung billig. Ich fand alles an dem gruselig.
Es war eine schöne Satire.
Jetzt nicht mehr schreiben.
Und diese Autorin hat jetzt ihren Romandebüt geschrieben. Und das war für mich eine spannende Erfahrung zu sehen, dass ich jemanden, dessen politisch-ideologische Haltung ich unterkomplex und fragwürdig finde, dass ich dessen Roman lese. Da sind natürlich viele der ideologischen Grundprinzipien auch mit eingearbeitet. Aber es ist Literatur und plötzlich wird das alles viel komplexer und die Figuren bekommen eine Vielschichtigkeit. Die Figuren stellen sich selber in Frage. Und dieser Roman, Ministerium der Träume, ich sage es nur mal ganz simpel, erzählt gewissermaßen die Geschichte einer jungen Frau, einer queeren jungen Frau, die mit ihrer Mutter und ihrer Schwester aus dem Iran nach Deutschland eingewandert ist und durchlebt die Zeiten, die 90er und die Nullerjahre, das ist der literarische Kniff, wo der NSU gewissermaßen schon am Werk war, ohne dass wir im Bewusstsein hatten, und spürt gewissermaßen diese Bedrohungslage in der Bundesrepublik Deutschland sehr viel stärker. Und ja, es ist ein sprachlich überschäumender, wilder Roman, der ein tolles, neues Deutsch erfindet, in dem es vor Anglizismen nur so wimmelt.
Vielen Dank, Ijoma Mangold. Und ich habe mitgebracht einen Roman von Ivan Ivanschi, Corona in Buchenwald. Ich habe von Ivan Ivanschi noch nie gehört gehabt, offen gestanden. Der kam als junger Mann nach Buchenwald, hat Buchenwald überlebt und wurde in einem selbst romanhaften Lebenslauf der Dolmetscher von Tito, hat später als Diplomat gearbeitet. Und in diesem Roman erzählt er von einem überlebenden Treffen aus Anlass des 75-jährigen Befreiungstags des Konzentrationslagers Buchenwald, das wegen Corona abgesagt werden muss. Diese Buchenwald-Überlebenden sagen aber, das ist die letzte Möglichkeit, uns noch einmal lebend zu sehen. Wir gehen trotzdem dahin. Wir gehen trotzdem ins Hotel Elefant nach Weimar. Und prompt hat einer Corona, die werden unter Quarantäne gestellt und erzählen sich in Anlehnung an Boccaccios berühmtes Decamerone jeden Abend dieser 14 Tage eine andere Geschichte. Das muss nicht unbedingt was mit Buchenwald zu tun haben. Viele dieser Geschichten haben aber was damit zu tun. Man erfährt Hinreißendes über das Lagerleben, wie man es wirklich so noch nicht gehört hat. Es geht um Boxkämpfe in Buchenwald, es geht um Zeugen Jehova in Buchenwald, es geht um den Golem und Adolf Hitler. Ich fand diesen Roman von einer Erzählfreude wie von Tausend und einer Nacht, und dass er aus der Feder eines über 90-Jährigen, der auf Deutsch schreibt, stammen sollte, erschien mir völlig unglaubwürdig. Aber Ivan Ivanschi ist, glaube ich, echt eine literarische Entdeckung, erschienen im Picus Verlag. So, wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Guten Abend.